Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Braucht es ein 9-Euro-Ticket für den Theaterbesuch, um dem anhaltenden Publikumsschwund entgegenzuwirken? Darüber sprechen wir gleich hier in Rang 1 und wir würdigen die große brasilianische Regisseurin Christiane Jatayi. Kommende Woche erhält sie auf der Biennale in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Die leeren Reihen in den Theatern, der oft zitierte Publikumsschwund, diese Entwicklung beschäftigt uns auch hier in Rang 1 schon seit einigen Wochen. Klar, jetzt ist Sommer und damit sowieso eher Theaternebensaison und auch die anrollende neue Corona-Welle lässt viele den Theaterbesuch meiden. Andererseits, dank 9-Euro-Ticket fahren gerade auch viele Menschen scheinbar sorglos stundenlang in oft überfüllten Zügen durch die Lande. Ist es also doch alles eine Frage des Anreizes? Braucht es vielleicht sogar ein 9-Euro-Ticket fürs Theater, um die Menschen zurückzuholen? Darüber will ich jetzt sprechen mit Birgit Mandl. Sie lehrt als Professorin für Kulturvermittlung und Kulturmanagement an der Uni Hildesheim und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wer ist und was will eigentlich das Publikum? Schönen guten Tag, Frau Mandl.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, das 9-Euro-Ticket fürs Theater, also quasi die Flatrate, mit der man zum Beispiel einen Monat lang so viel Theater schauen könnte, wie man will. Wäre das jetzt tatsächlich eine effektive Maßnahme gegen den Publikumsschwund?
Also ich finde, es wäre zumindest ein Versuch wert, vor allen Dingen angesichts der Tatsache, dass ja die öffentlichen Theater, von denen wir ja in Deutschland 142 haben, ohnehin nur ungefähr 15-16% ihrer Einnahmen aus Ticketeinnahmen bekommen. Das heißt, der Rest sind ohnehin Steuermittel und die Verdienstausfälle wären also überschaubar. Und wir wissen vor allen Dingen aus dem Museumssektor, etwa in England, dass freier Eintritt dort beispielsweise schon dazu geführt hat, dass es deutlich mehr Museumsbesuche gibt. Das heißt, der Preis kann schon eine Barriere sein, wenngleich, das muss man glaube ich auch dazu sagen, man damit sicherlich auch keine notorischen Nichtbesucherinnen und Besucher erreichen kann. Aber mindestens die sowieso Interessierten und die Gelegenheitsbesuchenden, die kommen dann vermutlich deutlich öfter. Allerdings, wenn ich mir das jetzt vorstelle, 9-Euro-Ticket am Theater, ich glaube, das alleine würde nicht reichen. Zum einen müsste es dann auch wirklich nachhaltig günstige Angebote geben, damit das dann nach den 2-3 Monaten nicht alles wieder zusammenbricht. Und vor allen Dingen glaube ich, man müsste das Ganze dann eben nicht nur von vielfältigsten Kommunikationskampagnen begleiten, sondern es müsste dann auch tatsächlich Programme geben an den Theatern, die dann auch für viele Menschen attraktiv und relevant sind. Ich meine, das ist ja auch das Problem jetzt beim 9-Euro-Ticket in der Bahn, wenn die Leute feststellen nach dem Zeitraum, dass es einfach unmöglich war und ihnen überhaupt keinen Spaß gemacht hat, dann wird die Kampagne wenig gebracht.
Und das heißt, es geht nicht ausschließlich nur ums Geld bei der Frage, wer kommt ins Theater und wer nicht.
Ja, definitiv ist es nicht in erster Linie eine Geldfrage bei kulturellen Angeboten, denn es gibt ja zum Beispiel schon jetzt für Studierende, für Arbeitslose sehr, sehr günstige Tickets. Die werden aber oft nicht wahrgenommen. Aus der Nichtbesucherforschung wissen wir, dass der zentrale Grund mangelndes Interesse ist. Eng damit verbunden mangelnde, was wir beschreiben würden als Teilhabechancen, denn wir wissen auch, dass zum Beispiel Theaterbesucherinnen und Besucher in der Regel zu den hochgebildeten Bevölkerungsgruppen gehören. Sowas wie mangelnde kulturelle Bildung, man weiß irgendwie auch gar nicht, wie man sich da benehmen soll an diesem Ort. Niemand der eigenen Gruppe geht da überhaupt hin. Das sind natürlich zentrale Barrieren. Und klar, dann gibt es aber auch übrigens gerade bei den höher gebildeten den Grund, dass man einfach mal schlechte Erfahrungen gemacht hat mit dem Theater, dass man sich dort total gelangweilt hat, dass zum Beispiel Unterhaltungsbedürfnisse, die ja sehr wichtig sind für Kulturbesuche, dort irgendwie scheinbar nicht ausreichend befriedigt wurden.
Jetzt hatten ja viele während der Lockdowns erwartet, dass es schon ziemlich schwierig werden würde, das Publikum zurückzugewinnen. Viele scheint es jetzt aber doch zu überraschen, wie schwierig es tatsächlich ist. Hatten Sie als Wissenschaftlerin auch mit so vielen leeren Reihen gerechnet?
Nein, ehrlich gesagt habe ich das nicht, weil ich das Bedürfnis nach Live-Veranstaltungen einfach mal deutlich höher eingeschätzt hatte. Woran liegt das? Vielleicht liegt es auch daran, dass die klassischen Theater gar nicht so sehr als soziale Events wahrgenommen werden, weil in ihnen vielleicht diese soziale Dimension, Leute treffen, zusammen was ganz Tolles erleben, zusammen feiern, weil das vielleicht doch geringer ausgeprägt ist als etwa bei einem Popkonzert, weil ich sag mal, Rammstein spielte ja gerade vor 20.000 der ausverkauften Waldbühne. Da kommen die Leute ja offensichtlich wieder. Ein anderer Grund, warum gerade es die Theater so trifft, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Theater eher älteres Publikum haben und dass die natürlich auch eher zu den vulnerablen Gruppen gehören und vielleicht darum auch noch immer sehr, sehr vorsichtig sind. Das zeigt zumindest eine Studie, die in Berlin gerade durchgeführt wurde, eine Bevölkerungsbefragung, dass über 50% sagten, dass sie noch immer große Sorgen hätten, außerhäusige Kulturveranstaltungen zu besuchen.
Jetzt hatten Sie das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ist das alles ein hausgemachtes Problem des deutschsprachigen Raums? Ich frage das auch deshalb, weil sich ja jetzt gerade in diese ganze Debatte auch so ein bisschen eine Ästhetikdebatte eigentlich hineinzumischen scheint. Also es wird mithin behauptet, dass es hier so schlecht liefe habe, auch was eben mit der vorherrschenden Form der Postdramatik und des Regietheaters zu tun, dass da also sehr experimentelle Formen das Theater dominieren, was angeblich im europäischen Ausland zum Beispiel nicht so sehr der Fall sei. Kann man das sagen, dass das auch so eine inhaltliche Frage ist? Also gibt es da Vergleichsdaten zwischen Deutschland und dem europäischen Ausland?
Also grundsätzlich haben Sie natürlich absolut recht mit dieser Beobachtung oder Vermutung, dass das Programm zentral dafür ist, ob Leute kommen oder nicht. Und wenn Programme als elitär abgeschlossen, vielleicht zu experimentell etc. wahrgenommen werden, dass das natürlich auch ein Faktor ist, warum es für viele nicht interessant ist. Aber um auf die Frage nach dem Publikum noch ein bisschen konkreter einzugehen, ich mache gerade eine wissenschaftliche Studie, wo ich den öffentlichen Theatersektor in Frankreich, England und Deutschland vergleiche. Dazu muss man natürlich sagen, dass in den anderen Ländern sehr viel weniger gefördert wird. Und auch dort zeigt sich, dass es klassische Kultureinrichtungen wie Theater schon besonders schwer haben, ein breites Publikum zu erreichen. Und auch dort hat man ganz klar Einbußen gesehen durch die Pandemie, wobei man zum Beispiel für England sagen muss, dass da auch viele Theater einfach pleite gingen, weil es kaum öffentliche Förderungen gab und sie dann viel mehr von Eintrittseinnahmen abhängig waren. Was aber der klare Unterschied ist, und da würde ich sagen, gibt es schon ein gewisses Defizit in Deutschland. Der Unterschied ist, dass dort in Frankreich und in England Kulturpolitik deutlich striktere, klarere Vorgaben macht für die Einrichtungen, die von ihnen Fördergelder bekommen, dass die dann auch ein Publikum erreichen, das wenigstens ansatzweise die Gesamtbevölkerung repräsentiert. Das heißt, die Theater müssen viel mehr Anstrengungen unternehmen, um auch wirklich viele Leute zu erreichen, weil ansonsten kriegen sie schlicht und ergreifend keine Förderung mehr, weil das alles auch relativ streng evaluiert wird.
Das heißt, wenn ich da einmal ganz kurz nachfragen darf, so eine Situation, wie wir sie jetzt an einigen deutschsprachigen Theatern haben, wo man natürlich auch pandemiebedingt, aber eben schon seit relativ langer Zeit bei so einer Auslastung von 25, 27, 30% herumdümpelt, die würde es in England zum Beispiel so gar nicht geben können?
Nein, das ist in England definitiv nicht denkbar, weil die viel mehr von Eintrittsgeldern abhängig sind. Die müssen bis zu 50% ihrer Etats durch Eigeneinnahmen erwirtschaften. Das ist das eine. Und gleichzeitig haben sie eben diese strikten Auflagen, dass sie dann auch unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen avisieren. Und das erfordert natürlich immer noch mal ganz andere Maßnahmen, wenn ich Leute erreichen soll, die nun eben einfach erstmal gar nicht über die Teilhabechancen verfügen. Dann muss ich richtig viel machen. Dann muss ich vielfältigste Kooperationen eingehen. Dann muss ich die Leute einladen. Dann muss ich über längere längeren Zeitraum mit ihnen zusammenarbeiten. Und das sind sehr hohe Anstrengungen, die man natürlich nur dann unternehmen wird, wenn diese auch von Kulturpolitik eingefordert werden und auch von Kulturpolitik klar unterstützt werden.
Sie hatten es jetzt schon angedeutet, dass die Situation, in der die Theater jetzt stecken, eigentlich aus Problemen resultiert, die sich über viele Jahre aufgestaut haben. Was konkret bleibt den Theatern denn jetzt gerade anderes übrig, außer, naja, zu hoffen, abzuwarten und den besseren Zeiten entgegenzugehen? Gibt es konkret was, was Sie jetzt gerade tun könnten?
Also meiner Ansicht nach sollten Sie auf gar keinen Fall jetzt einfach abwarten, ob bessere Zeiten kommen. Denn die Theater, von der Allgemeinheit ja auch hochfinanzierte Einrichtungen wahrgenommen werden. Die Gesellschaft hat sich stark verändert. Insofern müssen sich auch die Theater verändern. Und das heißt, die Theater sollten dann tatsächlich die Zeit nutzen, dass sie jetzt weniger Publikum haben, nutzen für solche Veränderungsprozesse. Und die werden sicherlich nur funktionieren, wenn man sie in Auseinandersetzung mit neuem potenziellen Publikum macht. Das heißt, Bürgerbühnen gründen, Jugendclubs gründen, Kooperationen mit Sportvereinen, mit Migrantenkulturvereinen, mit Betrieben. Das heißt, neue Programmformate entwickeln, neue Rezeptionsformate. Heißt sicherlich auch, im eigenen Personal zu schauen, ob man nicht nach und nach da auch ein anderes, vielleicht auch diverseres Personal einstellen kann. Denn man weiß schon aus diversen Evaluationen, dass man eigentlich das auch selbst repräsentieren muss, was man dann erreichen möchte. Und das heißt, wenn ich neues Publikum haben möchte, muss ich mich auch selber ändern. Und wenn ich vielfältiges Publikum haben möchte, muss ich es auch in den eigenen Strukturen abbilden.
Es gibt also weiterhin Chancen für die Theater, ihr Publikum zu halten und sogar Neues zu gewinnen. Aber dafür müssen sie sich mal wieder massiv bewegen, sagt jedenfalls Birgit Mandl, Professorin für Kulturmanagement und Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim. Frau Mandl, ich danke sehr für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Die brasilianische Regisseurin Christiane Jataí gehört zu den wichtigsten Stimmen des Gegenwartstheaters. Und mit Arbeiten wie gerade erst The Lingering Now bei den Kunstfestspielen Hannover verwischt sie die Grenzen zwischen halbdokumentarischer Performance, Theater und Kino. Eine Entwicklung, die Christiane Jataí selbst so beschreibt.
Klar, ich bin fürs Theater ausgebildet, aber ich habe auch Journalismus, Kommunikation und Kino studiert. Und ich habe immer Wege gesucht zwischen diesen beiden Welten. Und ich glaube, dass ich so immer Verbindungen kreiere zwischen den Künsten. Ich stelle mir das Theater als universellen Raum vor, nicht nur als Bühne. Und das Theater beginnt zu agieren in enger Beziehung mit dem Kino.
Ja, und jetzt wird diese besondere Kunst der Christiane Jataí auch besonders geehrt. Nächste Woche Sonntag erhält sie den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk auf der Theaterbiennale in Venedig. Michael Lages, der die Regisseurin schon lange kennt, hat Christiane Jataí für uns getroffen.
Zuweilen scheint sie sich selbst wie geflüchtet zu fühlen. Und im Niemandsland zu Hause, in No Man's Land. Vielleicht erzählt sie ja deshalb mit so großer Empathie von und mit denen, die auf der Flucht sind und ohne Heimat im eigenen Land, in Palästina, Syrien oder Südafrika, wo zum Beispiel die drei kleinen Mädchen leben, die hier gerade singen. Im Finale der Odyssee befragt Christiane Jataí selber einen Häuptling, den Kaziken eines indigenen Stammes am Amazonas, auf der Suche nach dem eigenen Großvater, Kämpfer gegen Brasiliens Militärdiktatur wie die ganze Familie, dessen Flugzeug einst abstürzte über dem Land des Amazonas-Volkes. Der Häuptling bestätigt den Flugzeugcrash. Alle sind wir iguais, also gleich. Keine politische Forderung bindet Christiane Jataí fester an das alte Zuhause als der Kampf der indigenen Völker Brasiliens, der eigentlichen Besitzer des riesigen Landes, um Freiheit und Selbstbestimmung, speziell in Amazonien, Und wie weit weg in Europa auch immer inzwischen der überwiegende Teil der Theaterarbeit entsteht, das hier ist der Kern, das treibt die Regisseurin an.
A minha formação é teatro, claro, mas também eu estudei comunicação, jornalismo e cinema.
Theater hat sie studiert, noch in Rio, aber auch Journalismus und Medien, Kommunikation und Film. Bald nach dem Abschluss hat sie Formate für die Bühne entwickelt, die ohne Kamera nicht mehr denkbar sind. Palco und Cinema verschmelzen.
Pensando o teatro como espaço inteiro e não só como palco. O teatro começa a agir na relação com o cinema, assim.
Klassisch vertraute Stoffe hat sie auf diese Weise neu erzählt. Drei Schwestern von Tschechow etwa oder eben neulich in Zürich Macbeth, wo der Wald, der bekanntlich am Schluss zu wandern beginnt, natürlich zum amazonischen Urwald wurde. Und die Kamera immer tiefer hinein driftete ins undurchdringliche Grün und die Kindergeister dieses Waldes, die Albträume brachten für Machtmensch Macbeth. Jede Arbeit, erzählt Christiane Jatahi, sucht aufs Neue diese gegenseitige Durchdringung von Theater und Film.
A cada obra, assim, a forma como isso é usado muda muito, né?
Und anders als viele deutsche Propagandisten der Videoerweiterung im Theater, steht sie oft auch selber hinter der Kamera. In der Odyssee sitzt sie neben Partner und Bühnenbildner Thomas Walgrave sogar selbst am Technikpult und steuert die Vorstellung. Auch auf diese Weise positioniert sie sich zwischen den Künsten. In Christiane Jatahis Theater treten Darstellerinnen und Darsteller quasi aus dem Film und Video heraus, realisieren sich im Spiel auf beiden Ebenen. Dieses Neben- und Miteinander der Künste forciert sie wie kaum jemand sonst. Und genauso selbstverständlich bezieht sie politische Position. Sie ist aufgewachsen in der brasilianischen Diktatur, die eigene Familie mit allen Kräften bekämpfte. Sie erkennt im Präsidenten Bolsonaro all die Schrecken der Kindheit wieder. Könne er wiedergewählt werden im Herbst? Das dürfe nicht geschehen, sagt sie, weil er sonst das moderne Brasilien endgültig zugrunde richten würde. Vielleicht in einer neuen Militärdiktatur. Darum hofft sie so sehr auf den neuerlichen Erfolg des Ex-Präsidenten Inácio Lula da Silva, jetzt, nachdem sich alle juristischen Angriffe auf ihn als Lügen- und Hirngespinste erwiesen haben.
Ich glaube, Lula hat viele Chancen zu gewinnen. É fundamental pro presente e pro futuro das próximas décadas do Brasil que o Lula ganhe.
Die Chancen für Lula seien groß, aber die Angst wächst mit, dass ein Golpe, ein Putsch, diese Chancen noch zunichte macht.
Mas eu tenho muito medo, não que o Lula não venha ganhar pelo voto, porque eu acho que ele vai ganhar, mas que existe golpe assim. Corro o risco de cair novamente numa ditadura militar. Né?
Die Folgen hat Christiane Jatahi schon einmal erlebt, als Kind. Sie hofft mit aller Kraft, dass es nie wieder so kommt.
Michael Lages über die brasilianische Theatermacherin Christiane Jatahi. Sie erhält in diesem Jahr den Goldenen Löwen der Theaterbiennale in Venedig.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Bettina Jahnke für uns. Sie ist Intendantin am Hans-Otto-Theater in Potsdam.
Mein genialer Moment. Deutsches Theater, erste Reihe, Medea von Tilman Köhler mit Maren Eckert als Medea.
Medea? Was weißt du?
Ich weiß, dass in dieser Höhle die Knochen eines Kindes liegen und dass es die Knochen der Königstochter sind.
Wunderschöne Bilder mit dem Wasser, Spiegelung auf dem Wasser, und ich habe in der ersten Reihe gesessen und ich war fest davon überzeugt, da bin ich am Ende nass raus, und ich war überrascht, wie schön und poetisch das ist mit diesem Wasser, und ich bin trocken geblieben. Es war eine sehr poetische Inszenierung, finde ich.
Wenn Sie mich umbringen würden, meinen Stolz müssten Sie noch extra erschlagen.
Und diese Verbindung mit Musik und Text und der Maren Eggert als Medea, das war ein toller Moment.
Trocken geblieben im nassen Theater, obwohl gerade heute ja ein bisschen Abkühlung schön wäre. Bettina Jahnke über Medea am Deutschen Theater Berlin, ihre geniale Stelle.